Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 9, die Verse 57 bis 62. Der Preis der Nachfolge. Unterwegs sagte einer der Jünger zu Jesus: Ich will mit dir gehen, wohin du auch gehst. Aber Jesus hielt ihm entgegen: Füchse haben ihren Bau und Vögel haben Nester, doch der Menschensohn hat keinen Ort, an dem er sich ausruhen kann. Zu einem anderen sagte er: Komm, folge mir nach. Dieser jedoch antwortete: Herr, lass mich zuerst noch nach Hause gehen und meinen Vater begraben. Jesus erwiderte: Lass die Menschen, die nicht nach Gott fragen, für ihre Toten sorgen. Deine Aufgabe ist es, hinzugehen und das Kommen des Reich Gottes zu verkündigen. Ein anderer sagte: Ja, Herr, ich will mit dir gehen, aber lass mich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehmen. Doch Jesus sagte: Wer eine Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht geeignet für das Reich Gottes.
Sperrige Worte von Jesus haben wir da gerade gehört in dieser Lesung, die für heute vorgeschlagen ist. Sie sind radikal, diese Worte. Die klingen nach Entschlossenheit. Nachfolge hat auch mit Entscheidung zu tun, na klar. Aber ich höre das mehr fragend. Warum soll das schlecht sein, Abschied von der Familie zu nehmen oder den Vater zu begraben? Jesus scheint provozieren zu wollen. Aber worum geht es ihm dahinter? Radikalität ist ja kein Selbstzweck. Und mir scheint sie oft eher problematisch zu sein. Denn Schwarz-Weiß wird dem Leben selten gerecht. Auch dem Glauben wird das selten gerecht. Es gibt Zwischentöne. Es gibt Uneindeutigkeiten. Und selten stehen wir vor unmittelbaren ganz oder gar nicht Situationen und vor der ganz oder gar nicht Wahl. So schlicht ist das nicht. Sondern wir fragen uns in konkreten Situationen, was überhaupt die richtige Entscheidung ist. Erleben das, glaube ich, selten so, dass Gott uns vor eine Wahl stellt: Das sollst du machen und das sollst du nicht machen. Wir fragen uns, auch geistlich, und können das gar nicht immer so richtig beantworten: Was ist jetzt eigentlich richtig? Da fallen mir als erstes persönliche Lebensentscheidungen ein. Den Job wechseln, für den man in eine andere Stadt ziehen muss. Künstliche Befruchtung in Anspruch nehmen, wenn es auf natürlichem Wege nicht klappt, schwanger zu werden. Den vertrauten Raum des eigenen Hauses aufgeben, um in ein Seniorenheim zu ziehen. Wie entscheidet man sowas? Und wie hört man, was Gottes Wille ist da drin? Wie kommt man dann auch zu ethischen Positionen, auch über das eigene Leben hinaus? Sollen Geschiedene wieder heiraten, auch wenn Paulus das in 1. Korinther 7 ausschließt? Ist Gewaltanwendung für Christen prinzipiell tabu, auch wenn es um den Schutz der Schwachen geht? Sollen wir unsere Religionsfreiheit, Gottesdienste auch im Lockdown zu feiern, nutzen? Oder sollen wir freiwillig darauf verzichten, damit sich durch unsere Treffen nicht das Virus ausbreitet und wir auch Solidarität zeigen? Das sind Fragen, wo man nicht so einfach sagen kann: Das ist richtig und das ist falsch. Es sind Fragen, wo wir nach Orientierung suchen. Und nach Orientierung sucht man auch insgesamt, weil wir uns in einer Zeit des Umbruchs befinden, in einer Zeit des Wandels. Da müssen wir uns drin zurechtfinden irgendwie. Man weiß nicht so genau, wo es hingeht, aber man merkt, es verändert sich vieles. Gesellschaftliche Werte und Regeln haben ihre Selbstverständlichkeit verloren. Es gibt sehr unterschiedliche Moralvorstellungen. Es gibt zahlreiche Optionen, es gibt ganz neue Fragen, weil wir mehr wissen, weil wir mehr mitbekommen von der ganzen Welt, weil wir auch technisch viel mehr können, der ganze Bereich der Medizinethik. Das verunsichert und es bringt manche Menschen dazu, diese Unübersichtlichkeit und Unklarheit zurück in die weniger komplexe Zeit zu wollen, da als es irgendwie noch einfacher war. Manche bringt es dazu, sich querzustellen, zu einem gewissen Teil einfach nur, um zu zeigen: Mir reicht's. Ich möchte nicht weiter, immer Veränderungen. Ich möchte nicht weiter mir sagen lassen, was ich ändern muss. Und während in der Gesellschaft so gerungen und gekämpft wird, wo es hingeht und wer die Richtung vorgibt, muss man seine eigenen Entscheidungen im Leben treffen. Und dafür braucht es Orientierung, eine Art inneren Kompass, an dem man sich ausrichten kann. So wie eine Kompassnadel immer sich ausrichtet, immer nach Norden zeigt und man sich dann ausrichten kann, wenn ich nach Norden will, gehe ich genau dahin und wenn ich nach Süden will, dann gehe ich genau in die entgegengesetzte Richtung. So brauchen wir einen inneren Kompass, an dem wir uns ausrichten können mit unseren Entscheidungen. Und ich habe den Eindruck, ein bisschen zu diesem inneren Kompass beitragen kann der für heute vorgeschlagene Predigttext aus Epheser 5, die Verse 1 bis 2 und 8 bis 9. Ich glaube, wir haben den auch hier eingeblendet. So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Erstmal wird hier eine Grundlage benannt, auf der wir Entscheidungen treffen. Wir sind geliebte Kinder Gottes. Im ganzen Abschnitt werden wir hier angesprochen als solche, bei denen etwas neu geworden ist. Und die dafür das Vorherige abgelegt haben, zum Beispiel trügerische Begierden, mit denen man sich selbst ins Verderben stürzt. Als gläubig geworden und als Getaufte bestimmt ein neuer Geist unser Denken. Wir können zum Beispiel barmherzig sein und anderen vergeben. Dazu hat Gott uns befreit. Und wenn wir hier aufgefordert werden, Gottes Beispiel zu folgen, dann setzt das voraus, dass uns seine Liebe nahe gekommen ist, dass wir ihn irgendwie erfahren haben. Wie sollten wir sonst das nachahmen, was wir bei ihm sehen? Setzt voraus, dass wir seiner Zuwendung begegnet sind, dass wir Halt gefunden haben bei ihm. Vielleicht haben wir das währenddessen nicht von jetzt auf gleich bemerkt, dass da die Liebe Gottes in unser Leben hineingetreten ist. Aber man erkennt dann am Ergebnis, am Vertrauen, das in uns wächst, am versöhnten Blick auf das eigene Leben, einer hoffnungsvollen Zukunftsperspektive, vielleicht sogar in dieser Zeit, einer neuen Haltung zu anderen, die auf einmal möglich wird, an der Form, wie wir reden, erkennt man, dass uns Gottes Liebe und Zuwendung nahegekommen ist und etwas in Bewegung gebracht hat, etwas verändert hat. Dieses sich einlassen auf die Liebe Gottes wird hier als fundamentaler Wandel beschrieben. Denn ihr wart früher Finsternis, aber nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Das ist eine besondere Formulierung. Wir sind nicht nur im Licht. Das wäre ja eigentlich das, was man denken würde, was hier gesagt wird. Sondern das heißt, wir sind selber Licht. Da leuchtet etwas in uns und an uns auf. Aus uns heraus. Nicht nur von außen kommt Licht in unser Leben von Gott, sondern aus uns heraus kommt auch Licht. Und das gilt mitten in unserem Leben. Ihr seid Licht. Nicht, ihr müsst das erst noch werden oder ihr seid es dann, wenn ihr dies und das tut. Nein, ihr seid Licht. Das klingt hier nach mehr, als wir oft im Alltag wahrnehmen, oder? Deshalb ist es gut, das zu hören. Uns sagen zu lassen, dass wir Kinder des Lichts sind. Kinder des Lichts. Das klingt ein bisschen esoterisch, klingt für mich auch ein bisschen nach der muslimischen Gemeinschaft Jamaatun Nur, Gemeinschaft des Lichts, mit dem wir seit vielen Jahren im interreligiösen runden Tisch zusammenarbeiten, sitzen in der Neustraße. Kinder des Lichts. Auch wenn das vielleicht so manche Assoziationen weckt, die für uns eher fremd sind, lassen wir uns davon mal nicht stören. Weil das hier ja nichts Esoterisches ist, kein religiöses Gelaber, sondern in einer allgemein verständlichen Metapher ausdrückt, das Licht Gottes, das Gute, das Wahre, das hat von uns Besitz ergriffen. Gott hat uns herausgeholt aus der Finsternis, auch aus der Finsternis der Orientierungslosigkeit. Und im Herrn, in Christus, sind wir Licht. In der Verbundenheit mit ihm leuchtet da etwas in uns und es lässt uns erkennen, wie wir leben sollen. In der Finsternis weiß ich nicht, wie ich leben soll, wo wie der Weg ist. Aber im Licht erkenne ich doch den Weg und wo es hingeht und was richtig ist. Aus dieser Verbundenheit mit Christus können wir entscheiden und dürfen wir entscheiden. Manchmal schwingt in der Frage, was der Wille Gottes in einer konkreten Situation oder einer ethischen Entscheidung ist, mit, dass man nichts falsch machen möchte. Darf ich mich denn für etwas entscheiden, einfach nur, weil ich das machen möchte? Und soll ich überhaupt selber entscheiden, was ich für richtig und was für falsch halte? Oder geht es nicht vielmehr darum, zu erkennen, was Gott will, was sein Plan ist? Bin ich Entscheider oder soll ich nur nachvollziehen, was Gott längst entschieden hat? Ich glaube, bei vielen Stellen, wo man sich das fragt, was ist denn Gottes Wille, da gibt es nicht die eine richtige Antwort, was Gott will. Gott hat kein geheimes Drehbuch für dein Leben, das du irgendwie im Gebet herausfinden musst. Und er hat auch kein Regelbuch für alle ethischen Fragen, die in der Menschheitsgeschichte auftauchen. Es ist ja schön, wenn man Gottes Führung erlebt, darin, welchen Berufsweg man einschlägt zum Beispiel. Aber die meisten von uns lässt er sich da schon selber entscheiden. Auch ob man seinen derzeitigen Partner oder die derzeitige Partnerin heiraten möchte, ob das der oder die Richtige fürs ganze Leben ist, ist keine Entscheidung, die Gott für uns trifft. Ich glaube, das ist auch ganz gut, weil man ja dann auch ein Leben lang zusammen sein will. Es ist schon gut, wenn man sich selber dafür entschieden hat. Es geht beim Fragen nach geistlicher Führung weniger darum, irgendwie so ein festes Ergebnis von Gott zu bekommen. Das ist es jetzt, das sollst du machen. Das mag es an manchen Stellen geben, aber oft ist es nicht so. Auch wenn es manchmal verlockend zu sein scheint, sich bei all den Möglichkeiten nicht selber entscheiden zu müssen. Gott nimmt uns im Normalfall nicht die Entscheidung ab, sondern er traut uns zu, dass wir unser Leben selber gestalten. Und er zeigt uns, worauf wir dabei beim Entscheiden achten sollen. Er liefert uns nicht das Ergebnis, aber er liefert uns schon Kriterien. Und damit hilft er uns, unseren inneren Kompass, von dem ich eben gesprochen habe, in eine gute Richtung auszurichten. Er lässt uns erkennen, was zu einem Leben als Kind Gottes passt und uns und andere zum Leben führt. Und das auch hier in diesen Versen, in denen es eigentlich gar nicht um Entscheidung geht. Ich musste an Entscheidungen denken von diesem Lesungstext her, von einem Gespräch her, das ich vor einer Woche geführt habe mit jemandem. Hier begegnen uns, habe ich dann gemerkt, dann Werte, die uns Orientierung geben und die uns helfen können beim Entscheiden. Die erste Ausrichtung für unseren inneren Kompass, die ist hier, wie sollte es anders sein, die Liebe. Wandelt in der Liebe. Seid darin unterwegs und zu Hause. Ahmt Gott darin nach und lasst euch inspirieren von Christus, der sich selbst für uns gegeben hat. Diese Liebe, die hat etwas mit Lebenseinsatz zu tun, mit Hingabe, mit Bereitschaft für andere zu handeln. Und zugleich damit, dass Christus sich für uns gegeben hat, dass er uns liebt und wir als geliebte Kinder aus der Liebe leben, die uns geschenkt wurde. Man kann sich also fragen, schafft eine Entscheidung in meinem Leben Raum dafür, andere zu lieben und als geliebtes Kind Gottes zu leben? Eröffnet sie einen Raum für die Liebe, fürs Geben und fürs Nehmen. So rum gehört das. Beides gehört zusammen, beides ist wichtig. Christlich ist nicht nur das eine, nicht nur das Geben, sondern auch das Nehmen. Aber in unserer Zeit muss man auch betonen, christlich ist auch nicht nur das Nehmen, weil oft ja jeder für sich guckt. Christlich ist immer auch das Geben. Die Frage bei einer Lebensentscheidung ist auch, lässt mich diese Entscheidung, die ich treffe, dann mit meinem Leben so im Reinen sein, dass ich in der Lage bin, auch für andere da zu sein? Bei guten Entscheidungen geht es gleichermaßen um die anderen und um einen selber. Und das braucht ein gesundes Gleichgewicht. Und ich glaube, auch das müssen wir selber finden, vor Gott prüfen und herausbekommen, bei welcher Entscheidung ich an mich denken sollte und bei welcher Entscheidung ich an andere denken sollte und darf. Es ist gut, wenn man dabei weiß, auf welcher Seite vom Pferd man runterzufallen droht eher. Ob man eher immer an sich denkt oder eher immer an die anderen denkt. Und dann zu gucken, wie kriege ich das zusammen. Genauso ist die Liebe bei ethischen Entscheidungen ein wichtiges Kriterium. Komme ich zu einem Ergebnis aus Liebe zu den Menschen? Geht es mir um die anderen und wie die Liebe Gottes in ihrem Leben zum Zuge kommt? Und habe ich die Auswirkungen im Blick, die ein gewisses Verhalten auch für andere hat? Das Kriterium der Liebe schließt schon mal manche Optionen aus. Das hilft uns schon mal. Zum Beispiel Optionen, die beinhalten, den eigenen Vorteil auf Kosten anderer zu suchen. Aber dann, wenn wir das ausgeschlossen haben, gibt es oft immer noch mehrere gute Alternativen, vor denen wir stehen, die überbleiben. Und dann ist die Frage, was ist die bessere? Welche Alternative soll ich jetzt wählen? Ich finde da die ignatianische Spiritualität hilfreich, die sich in der Tradition von Ignatius von Loyola mit geistlicher Entscheidungsfindung beschäftigt hat, wie wenige sonst. Die fragt an so einer Stelle nach dem Magis, Latein dem Meer. Welche Möglichkeit fördert die Liebe in meinem Leben mehr, wenn es mehrere gute Möglichkeiten gibt? Bei welchem von zwei beruflichen Alternativen kann ich mit meinen Begabungen und meinen Grenzen mehr tun für eine liebevolle, gerechte und hoffnungsfrohe Welt? Wo begegnet mir selber mehr Liebe? Auch die Liebe zum Schönen und zum Guten, die Liebe zum Leben. In welcher Alternative werde ich wohl mehr ich selbst sein und glücklicher werden? Auch das gehört zum in der Liebe wandeln. Genauso wie die Entscheidung für eine ehrenamtliche Aufgabe in der Gemeinde, wo ich ja anderen diene. An welcher Stelle das genau sein soll, das kann ich auch danach entscheiden, wo mein Beitrag aus Sicht der Liebe wertvoller ist. Die Liebe ist aber nicht die einzige Orientierung, die wir hier bekommen in diesem Text. In Vers 9 werden noch weitere Orientierungspunkte für unseren inneren Kompass genannt. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Diese Früchte wachsen in unserem Leben. Das wird uns zugesprochen, wenn wir als Kinder des Lichts leben und entscheiden. Und Frucht heißt, erstmal da wächst was. Es kommt etwas in uns, durch uns, an uns, für andere, für uns selbst. Etwas Gutes, etwas Wohltuendes. Es kommt nicht einfach als Erfolg oder als aus unserer Anstrengung. Früchte sind nie nur der Erfolg der eigenen Arbeit oder auch der eigenen Entscheidung, sondern Früchte sind immer ein Geschenk. Das bringt, finde ich, eine angenehme Leichtigkeit auch rein in diese Frage, wie soll ich mich denn entscheiden? Vor allem dann, wenn man bei einer Entscheidung nach dem Mehr fragt. Es geht nicht darum, wie wir mehr leisten können, sondern es geht darum, an welcher Stelle und unter welchen Voraussetzungen bei uns etwas wächst, hervorkommt und blüht von dem Guten, das Gott schenkt. Mehr Güte, mehr Gerechtigkeit, mehr Wahrheit. Und auch welches ethische Verhalten einen fruchtbaren Nährboden bildet für mehr Güte, mehr Gerechtigkeit und mehr Wahrheit. Gucken wir uns diese drei Orientierungspunkte mal an. Güte. Güte hat etwas mit Großzügigkeit zu tun. Mit Zuwendung, damit einem anderen Gutes zu wollen, um seiner selbst willen. Güte hat keine Hintergedanken, keine eigene Agenda. Sie rechnet sich, sie verschenkt sich und sie gibt beim Verschenken mehr als gedacht. Güte ist eine Eigenschaft Gottes und wo wir sie nachahmen, da bringen wir auch etwas von Gott in diese Welt hinein. Da entsteht Reich Gottes für Menschen erlebbar. Und so beschenken wir nicht nur andere, wenn wir der Güte nacheifern, sondern wir beschenken auch uns selbst, weil wir selber im Kontakt sind mit Reich Gottes. Entscheidungen im Sinne Gottes sind welche, die Güte in die Welt bringen, die mehr Raum für die Güte schaffen. Gerechtigkeit. Gerechtigkeit als Frucht. Leben der Kinder des Lichts meint eigentlich ganz schlicht, das Rechte zu tun. Also einfach das, was richtig ist, Vielleicht habt ihr auch diesen Vers aus Micha 6, Vers 8 im Kopf. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Du weißt das doch. Sehr konkretes Verhalten. Für das, was sich in einzelnen Situationen entscheidet. Niemand wissentlich ausnutzen, zum Beispiel. Die Bedürfnisse des Partners oder der Kinder bei einer Entscheidung genauso wichtig zu nehmen wie die eigenen. Nichts zu verheimlichen, um einen eigenen Vorteil zu haben. Sich entschuldigen, wenn man andere verletzt hat. Meist sind es sehr einfache Dinge, wo es darum geht, Recht zu handeln. Aber auch bei den großen Entscheidungen kann das ja eine wichtige Orientierung sein. Was ist gerecht? Was ist denn richtig? Ich denke zurück an einen Freund, einen Bekannten von uns, der hatte Jura studiert und dann ging es um die erste Stelle. Und er hatte die Möglichkeit, in Berlin für die Tabaklobby zu arbeiten. Und ich weiß noch, wie er bei uns am Küchentisch saß und davon erzählt und wir haben ihm gesagt, das kannst du nicht machen, es geht nicht. Du kannst dich nicht dafür einsetzen, dass Menschen rauchen und davon viele Nachteile haben. Wir waren uns nicht so ganz einig, ob das jetzt geht oder nicht, ob das in diesem Rahmen des Rechttuns geht oder nicht. Er hat es da nicht gemacht. Aber es wäre so eine Frage, wo für mich deutlich gewesen wäre, nee, das ist nicht recht. Kein guter Job für mich, egal was ich da verdienen kann. Darin, was recht ist, kann man unterschiedlicher Meinung sein. Deshalb ist es ja so wichtig, für sich einen inneren Kompass zu haben und dem dann auch zu folgen. Aber da, wo wir dann zwischen moralisch richtig und falsch unterscheiden können, da sollten wir uns für das Richtige entscheiden. Ganz einfach. Es wird schon von alleine schnell genug schwierig, wenn unterschiedliche Werte gegeneinander stehen. Wenn es gute Gründe gibt, ein Versprechen nicht einzuhalten. Wenn man im Kampf für Gerechtigkeit und für Zukunft, im Kampf gegen ungerechte Strukturen und Zerstörung mit Freundlichkeit alleine nicht weiterkommt. Aber wie weit geht man dann mit seinen Mitteln? Was ist das Rechte, das wir tun sollen? Es ist nicht so einfach an vielen Stellen. Man muss dann selber entscheiden, was recht ist manchmal. Mich ermutigt dabei, hier gehört zu haben, dass wir Kinder des Lichts sind. Dass wir selber Licht sind und dass wir in dieser Verbindung mit Christus auch Entscheidungen treffen können. Das steht nicht explizit da, das habe ich da aber rausgenommen. Und dass uns zugetraut ist, richtige Entscheidungen zu treffen. Und sich dann zu orientieren an diesen Orientierungspunkten, die auch im Zusammenspiel wichtig sind. Und der vierte, der letzte, der fehlt noch, die Wahrheit. Wahrheit heißt, das zu sagen, was der Wirklichkeit entspricht. Ja, ich weiß, wir leben in der Postmoderne, da ist das mit der Wahrheit ein bisschen relativ geworden. Aber einfach ist es ja zumindest schon mal andersrum gedacht. An vielen Stellen gibt es Lügen, gibt es Unwahres, gibt es Verdrehung der Wirklichkeit. Und damit sollen wir nichts zu tun haben. Das sind Werke der Finsternis, die wir aufdecken sollen. Leben im Licht heißt, Entscheidungen so zu treffen, dass die Wahrheit nicht verdunkelt und verschleiert wird. Ich kann mir die Wahrheit nämlich auch so lange zurechtbiegen, bis daraus eine Wirklichkeit für mich wird, die ich glaube, die zu meinen Entscheidungen passt, die ich treffen möchte, bis ich jede Entscheidung vertreten kann. Ich hatte schon bei mehreren Situation, wo ein Ehepaar sich getrennt hat und hat scheiden lassen, den Eindruck, dass irgendwo dieses Kriterium der Wahrheit an manchen Stellen nicht mehr so berücksichtigt wurde. Da kommen in nachvollziehbare Gründe Dinge rein, damit man diese Entscheidung treffen kann, wenn man in sich spürt, ich möchte hier raus. Es muss ja nicht heißen, dass das nicht auch eine notwendige Entscheidung sein kann, aber ich habe an manchen Stellen gespürt, da biegt sich jemand was zurecht. Da folgt er nicht dem Kriterium der Wahrheit, damit er so entscheiden kann, wie er gern möchte. Und ich denke auch nochmal an ethische Entscheidungen. Da kann Wahrheit bedeuten, dass man nicht nur die Argumente bedenkt, die einem selber in den Kram passen, sondern auch die anderen. Die Nachteile, die man für andere Vorteile in Kauf nimmt. Vielleicht das Unrecht, das man denkt, tun zu müssen, um das Rechte tun zu können. Ich glaube, dieser Orientierungspunkt der Wahrheit, der ist für uns auch sehr wichtig. Beim Abwägen auch wahr sein lassen, was mir nicht in den Kram passt. Das waren jetzt 4 Orientierungspunkte, die uns helfen, unseren inneren Kompass auszurichten. Man könnte andere finden. Ich finde die 4 schon mal ganz gut und erstmal ausreichend als Koordinatensystem. Mit diesem Koordinatensystem und in der Verbindung zu Christus können wir gute Entscheidungen für unser Leben treffen. Du kannst dich vor einer Entscheidung dann ganz konkret fragen, welche Option bringt mich denn jetzt mehr in Richtung der Liebe, der Güte, der Gerechtigkeit, der Wahrheit? Welche Option bildet den besseren Nährboden für diese Früchte in meinem Leben? Wo kann ich meine Gaben und Fähigkeiten mehr dafür einsetzen, dass Menschen geliebt werden, dass ihnen Gutes widerfährt, dass sie recht behandelt werden, dass sie Wahrheit erkennen? Und an welcher Stelle werde ich selbst mehr geliebt, erfahre mehr Gutes, werde mehr gerecht behandelt und erkenne mehr von der Wahrheit? Das beantwortet dann vielleicht nicht jede Frage. Aber das ist ja, wie gesagt, auch unsere Aufgabe, Entscheidungen zu treffen im Leben, die Gott uns Diese Aufgabe traut Gott uns als seinen erleuchteten Kindern durchaus zu. Amen.